Bisschen Nirvana. Ein bisschen Nirvana. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge, in der wir uns damit beschäftigen wollen, wie es nach buddhistischer Lehre möglich ist, das Ego aufzulösen. So, herzlich willkommen. Wir sind in der vorletzten Folge der zweiten Staffel unseres Podcasts Ein bisschen Nirvana. Ich bin heute alleine im Studio, Robin ist nicht da, er lässt sich entschuldigen und ich hoffe, dass er bald wieder da ist. Wir haben auch ein bisschen länger gebraucht mit dieser Folge, als wir eigentlich wollten. Die sollte schon vor 2 Wochen rauskommen. Allerdings haben wir leider mit diversen Krankheiten zu tun gehabt. Corona hat auch für unser Podcast leider nicht Halt gemacht. Aber heute nun soll es weitergehen. Ich habe eben schon angesprochen, wir sind in der vorletzten Folge dieser zweiten Staffel. Es wird also noch eine Folge geben, die pünktlich zum höchsten buddhistischen Feiertag, Sagadawa, herauskommen soll. Dazu werden wir dann in der nächsten Folge was sagen. Dazu sage ich am Ende kurz auch nochmal was. Aber heute wollen wir nochmal schauen, wo wir eigentlich stehen geblieben waren. Wir haben in der letzten Folge uns damit beschäftigt, was das Ego eigentlich ist, wie es zustande kommt, was das alles mit uns macht. Und wir haben dort herausgefunden oder festgestellt, dass in den buddhistischen Schriften das Ego als die Ursache allen Leidens gilt. Das Ego selber, haben wir dort gesagt, resultiert aus Unwissenheit, die ja zum Beispiel auch im Rat des Lebens dargestellt wird, als das Schwein, aus dessen Mund dann die anderen Verblendungen entspringen. Und diese Unwissenheit wiederum führt dazu, dass wir ein inhärentes Selbst annehmen, dass wir glauben, dass wir über ein solches verfügen, dass wir anfangen, danach zu greifen. Und so bringt uns dann dieses Selbst dazu, quasi Dinge, die uns widerfahren, andere Personen, Situationen in gut und schlecht einzuteilen. Und darauf basierend handeln wir dann wiederum. Wir versuchen, gute Dinge zu bekommen oder zu behalten oder Personen, die wir als Freunde einteilen, nah zu sein, und Dinge, die wir als schlecht betrachten, Situationen, die wir als schlecht betrachten, als schädlich, als leidvoll, wie auch immer, diese wiederum versuchen wir zu vermeiden, versuchen wir loszuwerden, oder Personen, die wir so einteilen, wir nennen das dann in den buddhistischen Schriften oft Feinde, versuchen wir loszuwerden oder auch ihnen zu schaden. So wiederum führt dann die Unwissenheit, das Ego, das daraus entspringt, aufgrund dieser Unterteilung dazu, dass wir negative Handlungen begehen oder generell Handlungen, die uns im Kreislauf der Wiedergeburten festhalten. Und so, kurz zusammengefasst, quasi ist dieser Prozess, den wir uns nun in der letzten Folge nochmal angeschaut haben, davor nochmal angeschaut haben. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist an diesem Punkt, ist auch nochmal in Erinnerung zu rufen, dass Unwissenheit immer da ist. Unwissenheit heißt nicht, dass wir dumm sind, dass wir eine schlechte Intelligenz haben oder dass wir irgendwie nicht zurechnungsfähig sind oder sonst was, sondern Unwissenheit ist ein Teil unseres Bewusstseins. Es ist angeboren, es lässt sich aber beenden. Und das ist genau quasi der Punkt, an dem wir jetzt einsteigen wollen. Wie lässt sich das Ego auflösen, also das Greifen nach einem Ich, das Ego selbst löst sich dann damit auf, wenn wir dieses Greifen quasi auflösen. Und das wiederum geht darüber, dass wir unsere Unwissenheit zurückdrängen und schlussendlich dann auch beenden. Wir haben im Dharma diese wunderbare Aussage des Buddha, wo er die 4 Siegel beschreibt, die 4 Kernbereiche der buddhistischen Lehre. Er sagt dazu, Duje Tamje Midak Jing, Sagje Tamje Dungewa, Chö Tamje Dong Xing Dameba, Nyangyen Ledeba Shiwao. Alles, das ist die erste Zeile, ja, Duje Tamje Midak Jing oder Midakba, alles, was zusammengesetzt ist, alles, was angesammelt wurde, ist vergänglich. Das ist der erste Kern davon, das erste Siegel, die Vergänglichkeit. Der zweite ist wiederum dann sagt der Tamje Dungewa. Alles, was verunreinigt ist und verunreinigt in diesem Kontext heißt vergänglich, ist leidvoll. Ja, alles, was vergänglich ist, ist am Ende leidvoll. Chö Tamje Dongxing Damepa. Alle Phänomene, da sie alle zusammengesetzt sind, sind leer und ohne Selbst. Und Nyangen Le Depa Shiwo. Einzig Nirvana ist Frieden. Dieses Zitat aus den Schriften finde ich immer sehr inspirierend, weil es eigentlich sehr gut unseren Zustand zeigt. Wir leben in einer Welt, Dinge verändern sich um uns herum, Dinge sind nicht mehr so, wie sie sind, verlieren an Qualität, verlieren an Wert auch für uns oder generell auch objektiv betrachtet. Ja, wenn wir ein Auto nehmen zum Beispiel, das ist nach einem Jahr deutlich weniger wert als zu dem Zeitpunkt, als wir es gekauft haben. Und daraus wiederum kommt Leiden. Und der Grund dafür ist eben genau das, was ich eben in der Einleitung auch schon kurz nochmal angesprochen habe von der letzten oder aus der letzten Folge, dass das, was wir eigentlich oder unser Problem, das wir eigentlich haben, darin besteht, dass wir Dinge wahrnehmen als gut, als schlecht und darauf dann handeln. Gute Dinge verändern sich, wir verlieren sie, sie gehen kaputt. Und sie sind dann irgendwann nicht mehr da und das macht uns traurig oder das beschwert uns, lässt uns im weitesten Sinne also leiden. Ne? Und der Weg quasi raus aus dieser Situation, der Weg darüber hinwegzukommen, ist genau das, was Buddha dann nämlich sagt, alle Phänomene sind leer und ohne Selbst. Ich glaube, es macht Sinn, sich diesen Punkt nochmal genauer anzuschauen, denn wenn Buddha sagt, alle Phänomene, alle Objekte, alle Dinge sind leer, dann sagt er damit nicht, dass sie irgendwie wertlos sind oder dass sie sinnfrei sind oder sonst was. Das ist damit nicht gemeint. Leer und ohne Selbst, wie es hier heißt, spielt quasi auf die philosophischen Schulen des Buddhismus an, die die wahre Natur der Dinge unterschiedlich weit ausgreifend beschreiben. Die einen, wir bezeichnen sie oft als Hinayana-Schulen, sprechen von Selbstlosigkeit. Sie sagen, etwas hat kein eigentliches Selbst. Es ist, das Objekt mag zwar da sein, aber es existiert nicht so, wie wir glauben, dass es existiert. Ich habe kein Selbst, dennoch bin ich aber irgendwo da. Und die Leerheit quasi ist dann das, was im Hinayana vor allem auch gelehrt wird, gerade in der Madhyamika Prasangika-Schule, wo dann nochmal quasi der Schritt weitergegangen wird und gesagt wird, es ist leer von inhärenter Existenz in dem Sinne, dass es eben nicht nur das Selbst ist, was dort fehlt, sondern dass es generell gar keine inhärente Natur hat. Alles ist zusammengesetzt, alles besteht aus Ursachen, aus Bedingungen, alles ist vergänglich, nichts bleibt so, wie es ist. Am Ende, ob wir jetzt eher auf die eine oder auf die andere Seite tendieren in der Erklärung, macht keinen großen Unterschied. Denn es geht hier speziell vor allem darum zu erkennen, dass das, was wir mögen, was wir besitzen, was wir verlieren am Ende, was also Leidhaftigkeit oder leidvolle Zustände in uns hervorruft, dass das eigentlich an sich gar nicht so existiert. Also ich habe vorhin das Auto angesprochen, ich kaufe mir ein Auto, weiß ich nicht, für 15.000 Euro. Nach einem Jahr hat es vielleicht schon die erste Schramme drin. Irgendwas funktioniert vielleicht gerade nicht so gut. Gut, wenn es ein neues Auto war, habe ich Garantie, kann es nachbessern lassen. Dennoch verschafft es mir aber Probleme. Ich muss mich darum kümmern, ich muss zur Reparatur fahren, ich werde das Auto los sein für ein paar Tage, vielleicht auch mehrfach, all solche Dinge. Und natürlich ist es dann möglich, dass ich darunter leide, dass ich traurig werde, dass ich mich ärgere, dass ich vielleicht morgens zur Arbeit länger brauche oder Umwege in Kauf nehmen muss, weil ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren muss und so weiter und so fort. Also ich habe verschiedene Sachen, die mich belasten können. Vielleicht kann ich auch nicht mehr so viel einkaufen, muss dann zweimal anstatt einmal einkaufen gehen, weil ich nicht so viel tragen kann ohne das Auto. Und der Grund dafür ist der quasi, dass ich diese Situation, ich besitze ein Auto, als Grundlage annehme. Erkenne ich aber, dass es das Auto nicht in der Form gibt, wie ich es sehe, und dieses Besitzverhältnis damit auch nicht so zustande kommt, wie ich das sehe, kann mir das helfen, dieses Leid schon wieder zu relativieren. Damit sage ich nicht, dass das Auto eine Einbildung ist. Das Auto ist da. Daran können wir natürlich nichts rütteln. Ja? Wenn ich sehen kann, dann kann ich erstmal auch davon ausgehen, dass es da ist. Aber das Auto selber ist in sich inhärent vergänglich. Ja? Es ist also nicht, es wird nicht so bleiben, wie ich es gekauft habe. Selbst wenn es nach einem Jahr dann noch überhaupt kein Kratzer drin ist und es tiptop in Form ist, ist es trotzdem vom Wert her schon nicht mehr so, wie es vorher war, weil die Teile dort drin leicht abgenutzt sind. Es gibt also einen finanziellen Wertverfall. Es gibt aber natürlich auch Auswirkungen auf die Lebenszeit des Autos. Klar, das ist jetzt natürlich ein Jahr alt. Es wird dann, ich bin jetzt quasi ein Jahr näher dran an den ersten Problemen mit dem Auto. Das heißt, das Auto verändert sich und diesen Besitz, den wir annehmen, ich habe dieses Auto, das ist mein Auto, das gehört mir, ist an sich nicht problematisch, sondern das Problematische daran ist, dass wir daraus eine Art Kontrollverhältnis ableiten, dass wir davon ausgehen, wenn ich etwas besitze, kann ich kontrollieren, wie es ist, und das geht eben nicht. Und das bringt ganz oft für uns leidhafte, leidvolle Situationen. Wir werden dann in der Regel nicht erkennen, dass es so ist, sondern wir ärgern uns, dass wir nicht kontrollieren konnten, wie dieses Auto jetzt nach einem Jahr aussieht, dass dort vielleicht, ja, theoretisch beim Ausparken mir jemand ins Auto gefahren ist. Da kann ich nichts dran ändern. Das Auto ist abgestellt, ist geparkt und mein Nachbar will ein- oder ausparken und schrammt dabei mein Auto. Kann passieren, ist vielen von uns wahrscheinlich auch schon passiert, entweder als Aktiver oder quasi als Besitzer des geschrammten Autos. Aber wir haben keine Kontrolle darüber, gerade als der Besitzer des Autos. Wir können das nicht kontrollieren, obwohl wir der Besitzer sind. Das heißt, Besitz und Kontrolle gehen nicht miteinander einher. Wir gehen aber in der Regel davon aus, und unser Leid entsteht ganz häufig dann daraus, dass wir eben diese Kontrolle eigentlich haben möchten, dass wir sie annehmen, dass wir sie hätten und dass wir dann enttäuscht werden in dem Sinne, als dass wir erfahren, dass wir eben diese Kontrolle gar nicht ausüben können. Erkennen wir aber, dass dem so ist, sind wir einen Schritt weiter zur letzten Zeile dieses Zitats, Nyangende Depashivau. Also Nirvana ist Frieden. Ja, denn wenn wir Nirvana, das Verlöschen, die Auflösung dieses leidhaften Zustandes, des Greifens nach einem Selbst oder auch dann am Ende die endgültige Erkenntnis der Leerheit, wenn wir dort angekommen sind, dann werden wir nicht mehr leiden. Wir werden, wenn wir ein Auto haben und dort jemand reinfährt, genauso den Ärger haben, dass wir mit dem Auto zur Werkstatt müssen, dass wir uns mit der Versicherung auseinandersetzen müssen, dass wir das Auto eventuell ein paar Tage nicht haben, dass wir mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren müssen, dass wir unsere Einkäufe anders takten müssen und so weiter und so fort. Diese Sachen haben wir. Und ich habe eben gesagt, wir werden trotzdem diesen Ärger haben, aber er wird uns nicht mehr ärgern, denn wir werden eine gewisse Akzeptanz entwickeln. Und das zeigt quasi diese Aussage der Versiegel des Buddhismus, in der Buddha das nochmal zusammengefasst hat. Wunderbar, finde ich. Ja, Vergänglichkeit ruft Leid hervor. Erkennen wir aber die Selbstlosigkeit und die Leerheit einer Sache, dann werden wir der Befreiung deutlich näher kommen. Wie tun wir das? Das ist die große Frage, denn in dieser Folge geht es darum, wie können wir das Ego auflösen, so haben wir es genannt. Da möchte ich noch mal kurz den Rückgriff wagen. Wir haben das in verschiedenen Folgen schon angesprochen. Wir haben diese sogenannten drei höheren Schulungen. Wir haben sie uns relativ ausführlich angeschaut in der ersten Staffel in Verbindung mit den vier edlen Wahrheiten, wo die vierte Wahrheit ja der Weg zur Befreiung ist. In einigen Traditionen spricht man hier vom achtfachen Pfad. In anderen Traditionen spricht man lieber von einer Dreiteilung, in der all diese 8 Punkte dann aber beinhaltet sind. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, das auszulegen. Ich persönlich arbeite gern mit der Dreiteilung. Ich weiß, dass Robin lieber mit der Achtteilung arbeitet. Das müssen wir für uns entscheiden, wie wir das gerne machen möchten. Aber wenn wir uns diese Dreiteilung einmal anschauen, dann haben wir dort Ethik, Konzentration und Weisheit. Und diese drei sind der Weg zur Buddhaschaft. Ganz gleich, ob wir diese drei jetzt in acht aufschlüsseln oder bei den dreien belassen, es bleibt beim Gleichen, es ändert sich daran nichts. Alles fängt an mit Ethik. Zultim auf Tibetisch. Zultim, Ethik besagt letztendlich, dass wir versuchen oder dass wir lernen, uns zu zähmen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir uns quasi selbst knebeln sollen, sondern wir versuchen durch Erkenntnis, also immer erkenntnisgeleitet, vorzugehen und zu erkennen dadurch auch, dass wir bestimmte Verhaltensweisen ablegen sollten, um Fortschritte auf unserem Weg machen zu können. Wir zähmen uns also in dem Sinne, als dass wir uns zurückhalten von negativen Handlungen. Manchmal ist es schwierig, das wissen wir alle, wenn wir in einer Beziehung sind, wenn wir uns auf der Arbeit ärgern, wenn wir uns mit Freunden streiten, mit Nachbarn, wenn wir Kinder haben, die uns vielleicht reizen und so weiter und so fort, dann ist es unglaublich schwierig, das zu schaffen, quasi uns davon zurückzuhalten, vielleicht wütend zu reagieren, ärgerlich zu reagieren. Aber das ist unser Übungsfeld. Hier können wir arbeiten, hier können wir üben, hier können wir lernen, unseren Geist, unser Bewusstsein ein Stück weit auch zu kontrollieren, indem wir uns Methoden aneignen, mit denen wir eben diese Leidhaftigkeit, quasi diese leidvollen Handlungen, die deshalb leidvoll sind, weil sie vielleicht jetzt jemand anders Leid bringen, aber Karma, vergessen wir das nicht, uns in Zukunft auch wieder Leid bringen werden, dass wir versuchen, da erst einmal anzusetzen. Wir können dadurch lernen, ruhiger zu werden, und das wird sich dann definitiv auf unsere Meditation und unsere Konzentration, was der zweite Punkt ist, auswirken. Dingetsin heißt Konzentration. Das ist die zweite der drei höheren Schulungen. Und dort geht es darum, dass wir quasi das, was wir jetzt mit unserem nach außen gerichteten Geist, also unseren Handlungen, unserer Interaktion mit anderen, im ersten Teil der Ethik schon versucht haben, quasi etwas einzufangen, dass wir das jetzt nun mit unserem Bewusstsein auch nach innen gerichtet tun, dass wir also Konzentration entwickeln. Es gibt viele verschiedene Meditationstechniken, über ein paar werden wir gleich auch noch sprechen, aber im Großen und Ganzen sind sie alle dazu da, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir eine stabile, tiefe, einsgerichtete Konzentration entwickeln können. Und nur wenn wir diese haben, können wir Weisheit, Sherab, entwickeln, die letzte der drei höheren Schulungen. Denn wenn wir Weisheit entwickelt haben, können wir damit unser Greifen nach einem Selbst und die Unwissenheit schwächen und schließlich dann auch auflösen oder schlicht beenden quasi. Es verpufft, es verweht. Nirvana ist genau das Verwehen, etwas verweht, es ist weg. Und dann haben wir Frieden erreicht. Diese drei Schulungen sind erstmal auf den ersten Blick nicht sehr umfangreich. Sie sind aber natürlich nicht einfach umzusetzen. Wir brauchen gute Übungen dafür. Wir brauchen viel Zeit. Wir brauchen auch viel Geduld mit uns selber. Und deshalb werden häufig solche Techniken in quasi auf methodische Art und Weise gelehrt. Ein Beispiel möchte ich heute mal herausnehmen. Das ist der Lamrim. Das ist eine Form, die in den tibetischen Traditionen, in einigen tibetischen Traditionen, ganz besonders der Gelug-Tradition, betont wird. Lamrim heißt die Stufen des Pfades, die Stufen des Pfades zur Buddhaschaft. Und der Lamrim quasi ist eine Ausgestaltung von diversen Meditationsanleitungen, die stufenweise aufeinander aufbauen und die uns durch diese drei höheren Schulungen am Ende führen. Es gibt die Möglichkeit, das aufs Nirvana ausgerichtet zu praktizieren oder eben auch auf die Buddhaschaft, also dass wir entweder uns selbst von Leid befreien oder aber, dass wir quasi diesen Weg zur Leidfreiheit gehen, um am Ende anderen zu helfen, sich selbst davon zu befreien. Lamrim selbst wurde... Lamrim ist keine tibetische Erfindung. Letztendlich wurde Lamrim vor über 1000 Jahren entwickelt von einem indischen Gelehrten der Vikramashila-Universität. Sein Name war Atisha Dipankara. Er kam nach Tibet auf Einladung der dortigen Könige und hat auf deren Bitten hin einen Text verfasst, die Lampe auf dem Pfad zur Erleuchtung, in dem er schrittweise darlegt, wie man diesen Weg gehen kann. Also er hat diesen riesen Korpus aus Buddhas eigenen Worten, den Sutras und Tantras, aber auch den Korpus an kanonisierter quasi Kommentarliteratur dazu genommen und den in eine Praxisanweisung gepackt und dort ein System ja entwickelt. Die Lehren selber sind nicht neu, die hat er übernommen, aber die Präsentationsform ist neu, die bis heute das oder das bis heute auch Bestand hat. Besonders aufgenommen wurde das von also dieses System Lamrim von Jetsong Karpa, Lama Tsong Karpa, dem großen tibetischen Reformator, der dann oder aus dessen Handlungen die Gelug-Tradition herauskam. Und dort bildet der Lamrim bis heute das Zentrum der Praxis. Es gibt auch andere Möglichkeiten, quasi dorthin zu kommen. Das ist jetzt ein Beispiel gewesen. Es gibt natürlich auch, also gerade wenn wir uns Vipassana-Meditationen anschauen, auch dort gibt es Möglichkeiten. Und letztendlich sind auch die Vipassana-Meditations Praktiken, Zyklen, die verschiedenen Meditationsschulen dort auch genau darauf ausgerichtet, quasi die Praktizierenden zu diesem Punkt zu kommen, dass sie Selbstlosigkeit erkennen und damit Leitfreiheit erreichen. Also was ich damit sagen will, ist, es ist nicht so wichtig, welche Methode wir jetzt wählen, solange sie zu uns passt und zu dem, quasi, wie wir selber praktizieren möchten. Was aber für alle Methoden wichtig ist, dass Weisheit alleine nicht ausreicht. Wenn wir Weisheit entwickeln wollen, dann sollte das kein Selbstzweck sein. Es sollte nicht sein, dass wir sagen, ich möchte weise werden oder was auch immer. Das ist nicht Ziel und Sinn der Übung, sondern wir sollten uns fragen, warum wollen wir unser Ego eigentlich auflösen? Was ist der Grund dafür, dass wir an diesen Punkt kommen wollen? Einfach nur, weil wir tolle Meditierende sein wollen oder weil wir quasi beim nächsten Retreat zeigen wollen, wie toll wir quasi sitzen und wie tief versunken wir meditieren können. Darum geht es nicht. Dann haben wir unser Ego auch nicht aufgelöst, ja? Sondern es geht darum, eine stabile Motivation zu entwickeln. Denn haben wir diese Motivation nicht, keine stabile buddhistische, in dem Fall buddhistische Motivation, dann laufen wir Gefahr, dass wir quasi in so einen passiven Zustand geraten, dass wir quasi an einen Punkt kommen, an dem wir glauben, wir hätten unser Ego aufgelöst, und damit ist nichts mehr da, was handeln kann. Und dann, ja, dann werden wir im besten Fall sehr schrullig werden, im schlimmsten Fall hat das vielleicht auch gesundheitliche Auswirkungen, sondern wir brauchen eine stabile Motivation. Und diese Motivation sollte Minimum mal sein, dass wir sagen, ich möchte daran arbeiten, um in Zukunft eine gute Wiedergeburt zu bekommen, idealerweise wieder Mensch zu werden und weiterarbeiten zu können. Das ist eigentlich so die Mindestmotivation, also etwas, was nicht auf dieses Leben abzielt, sondern mindestens mal aufs nächste Leben. Noch stärker wäre die Motivation, wenn wir sagen, ich möchte mich von allem Leid befreien, ich möchte mein Ego auflösen, um nicht mehr leiden zu müssen, um nie wieder leiden zu müssen, um in keiner Wiedergeburt mehr leiden zu müssen, weil ich nicht mehr wiedergeboren werden muss. Also, dass wir einen Zustand erreichen wollen, den wir in der Regel als Nirvana bezeichnen, Frieden, inneren Frieden bezeichnen, der uns von diesem Leiden schützt. Das größte Ziel, das wir haben können, ist, Buddhaschaft erreichen zu wollen. Dass wir sagen, ich möchte mein Ego auflösen, um ein Buddha zu werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Denn wenn ich nur Nirvana für mich alleine erreiche, werde ich das nicht können. Dann kann ich anderen zwar in einem gewissen Rahmen auch helfen, solange ich noch lebe, aber irgendwann dann nicht mehr. Ein Buddha erreicht Buddhaschaft, um anderen zu helfen. Das heißt, sein Zweck ist, anderen zu helfen. Er wird also nicht aufhören damit. Er wird, wenn es sein muss, immer wieder Formen annehmen, um anderen zu helfen. Und wenn wir einen stufenweisen Ansatz wählen, also einen systematischen Meditationsansatz, dann hilft uns dieser dabei, diese Motivationen so zu entwickeln, wie wir das in dem Moment gerade brauchen und können. Keine davon ist falsch, keine davon ist schlechter als eine andere, sondern diese Motivationen verändern sich wie alles, auch mit der Zeit, mit unserer Situation und so weiter. Nun ist aber natürlich die Frage, wir sind ein Podcast, bei dem es vor allem um Buddhismus im Alltag geht. Was hilft uns das Ganze im Alltag? Was hilft uns das, was wir jetzt gerade gehört haben, das, was ich gerade gesagt habe, das, worüber wir vielleicht gerade nachgedacht haben, was hilft uns das? Was hilft uns das Wissen, dass wir das Ego auflösen können, dass es Wege gibt, dorthin zu kommen, dass es möglich ist, das zu tun? Ich denke, als erstes ist es quasi ein Trost, wenn wir wissen, ich kann dieses Leiden beenden und das Leiden ist endlich damit. Es wird also nicht ewig weitergehen, glaube ich, gibt uns das ein Stück weit Geduld. Wir können uns mal kurz zurücklegen, lehnen, uns eine Atempause nehmen und dann weitermachen, gerade wenn wir das Gefühl haben, dass wir vielleicht übermannt werden von den Problemen in unserem Leben. Zum einen, zum anderen können wir auch daraus sehen, dass Dinge nicht so sind, wie sie erscheinen. Sie sind veränderlich, sie sind vergänglich und ich glaube, dass es schon auch sinnvoll ist, sich mal zu fragen, was nützt es mir, wenn ich mich jetzt über etwas aufrege, zum Beispiel, was morgen schon wieder vergessen ist, was morgen nicht mehr aktuell ist quasi oder einfach nicht mehr wichtig ist für mich. Vielleicht hilft uns das dann auch dabei, zu so einem Punkt zu kommen, wo wir sagen, okay, Schritt für Schritt versuche ich meine Reaktion zu überdenken, damit ich selber nicht mehr so viel leiden muss. Denn jedes Mal, wenn ich mich über etwas aufrege, ist es natürlich vor allem für mich selber ein Problem. Für andere ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wenn ich sauer werde. Aber ich bin derjenige, der quasi mit diesen Emotionen dann umgehen muss. Das können wir schon zum Beispiel mit der Atemmeditation erkennen. Wenn wir eine einfache Atemmeditation machen, das muss jetzt keine tiefe Shamatha-Erfahrung sein, sondern einfach uns hinsetzen, eine simple Atemmeditation durchführen, dann können wir schon sehen, wie jeder Atemzug eigentlich entsteht, anschwillt, abfällt. Ja, und beim Einatmen und das gleiche auch wieder beim Ausatmen letztendlich, also zweimal sogar pro Atemzug. Und wenn wir quasi das betrachten, dann finde ich das immer eine unglaublich kraftvolle Art und Weise, schon zu schauen, wie kann ich in meinem Alltag eigentlich mit Dingen umgehen, wenn ich das regelmäßig mache, mir solche Sachen einfach betrachte in der Meditation, jeden Morgen, jeden Abend, für 5 Minuten, muss gar nicht lange sein, dann hilft mir das mit der Zeit, eine Gelassenheit zu entwickeln, die mich schon vor viel Leiden schützen wird, auch wenn ich mein Ego nicht aufgelöst habe, aber ich bin einen Schritt weiter, weil ich mein Ego anfange zurückzudrängen damit. Ich setze ihm sozusagen schon mal Grenzen. Der Atem ist eine unglaublich vitale Sache. Er ist das, was uns am Leben hält. Und diese Besinnung aufs Atmen, glaube ich, hat ganz, ganz viel Kraft. Nicht umsonst wird uns oft geraten, wenn wir ganz wütend werden, einfach mal 10-mal durchzuatmen. Oder 5-mal oder was auch immer. Der Atem, die Verbindung mit dem Atem ist etwas, was unglaublich kraftvoll ist, glaube ich. Und so kann uns der Atem eben auch helfen, auch wenn wir das Ego nicht aufgelöst bekommen heute oder morgen, natürlich nicht. Das dauert eine lange, lange Zeit. Vielleicht dauert es sogar mehrere Leben, aber das ist auch in Ordnung. Kann uns der Atem aber helfen, zumindest den Leidensdruck schon mal zu verringern. Und das ist was, glaube ich, womit wir ganz stark in der Gegenwart wieder sind, im Alltag sind. Da müssen wir auch nicht ewig lange meditieren. Wenn wir sowas jeden Tag, sage ich mal, 5 bis 10 Minuten machen, werden wir sicherlich nach ein paar Wochen schon merken, wie sich was verändert bei uns. Und dann sind wir einen großen Schritt weiter. Und das ist das, wo wir hinwollen. An dieser Stelle möchte ich es gern belassen für die heutige Folge. Unsere nächste Folge ist geplant für den 10. Juni, 10.06. Sie wird gleichzeitig das Staffelfinale sein. unserer Staffel 2. Wir sind dann erstmal in der Sommerpause. Und wir möchten uns dort vor allem beschäftigen mit dem höchsten buddhistischen Feiertag, dem Jahrestag von Buddhas Erleuchtung und auch Parinirvana. Auf Tibetisch heißt es Sagadawa Dychen. Der findet in diesem Jahr am 14.06. statt. In anderen Traditionen, gerade im südlichen Buddhismus, hat er gerade stattgefunden. Dort ist das Datum etwas anders. Dort heißt er Vesak oder Visakha Puja. Da gibt es also verschiedene Daten. Wir richten uns nach dem tibetischen, was aber den gleichen Tag bedeutet, nur an einem anderen Datum quasi, und wollen uns damit in der nächsten Folge dann beschäftigen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ein bisschen Nirvana. Euer Podcast zu allen Themen rund um den Buddhismus im Alltag erscheint alle 14 Tage neu. Besucht uns gern auch in unserem Blog bei Shida Dönme, auf Instagram, TikTok oder Facebook.